Deutschlandfunk. Aus Religion und Gesellschaft.
Manchmal stehen wir auf. Stehen wir zur Auferstehung auf. Mitten am Tage. Mit unserem lebendigen Haar. Mit unserer atmenden Haut. Nur das Gewohnte ist um uns. Keine Fata Morgana von Palmen mit weidenden Löwen und sanften Wölfen. Die Weckuhren hören nicht auf zu ticken. Ihre Leuchtzeiger löschen nicht aus. Und dennoch leicht. Und dennoch unverwundbar. Geordnet in geheimnisvoller Ordnung. Vorweggenommen in ein Haus aus Licht.
Die Dichterin Marie-Luise Kaschnitz hat in ihrem Auferstehungsgedicht ja eine überraschende Nuance dem Thema abgewonnen. Auferstehung verbindet man ja mit Christi-Auferstehung, mit Leben nach dem Tod, während sie eine völlig andere Pointe setzt und zunächst einmal solche Erwartungen durchbricht. Und große Dichtung ist ja auch immer ein Vollzug der Erwartungsdurchbrechung. Also die Auferstehung wird hier gefeiert als ein Vorgang mitten am Tag, nicht am Ende des Lebens, sondern mitten im Leben.
Karl Josef Kuschel, Theologe und Lyrikkenner.
Ich fühle mich vom Stolz der Glaubenslosen wie von der Sicherheit der Gläubigen gleichermaßen entfernt. Denn meine heutige Lebens- und Todesbejahung ist eine erschreckend unmittelbare Hingabe an den Zwang der Verwandlung, dem wir in Gott unterworfen sind und den wir mit ihm erleiden müssen.
Mitten am Tage auferstehen. Die Dichterin Marie-Luise Kaschnitz von Burkhard Reinertz.
Marie-Luise Kaschnitz wird als Marie-Luise Freien von Holzing-Beerstedt am 31. Januar 1901 in Karlsruhe geboren. Sie ist die dritte Tochter des preußischen Generals Max Freiherr von Holzing-Beerstedt und seiner Frau Elsa. Ihre Kindheit in der konservativ orientierten Familie beschreibt sie später in »Haus der Kindheit« als lieblos und unterkühlt.
»Ich tue mir leicht weh. Und man tut mir leicht weh. Die Geschwister, die Mutter, der Vater, der mich übersieht. Meine Mutter, die lächelnd auf mich zukommt, mich ansieht. Ich war nicht gemeint.«
Im Rückblick schreibt die Dichterin von der »völligen Gleichgültigkeit« der Mutter nach der Geburt, als diese erfährt, dass es wieder kein Stammhalter, sondern nur ein Mädchen geworden ist. Marie-Luise Kaschnitz wird sich im Laufe ihres Lebens immer wieder mit männlicher Dominanz und der Missachtung von Frauen auseinandersetzen. Marie-Luise wächst in Potsdam und Berlin auf, macht nach dem Abitur eine Buchhändlerlehre in Weimar und arbeitet in einem Antiquariat in Rom. In ihrer Sehnsuchtsstadt heiratet sie 1925 den Archäologen Guido Kaschnitz von Weinberg, mit dem sie zahlreiche Reisen nach Frankreich, Italien und Griechenland unternimmt. Sie werden in Rom, Königsberg, Marburg und später bis zu ihrem Tod in Frankfurt am Main leben. Die Beziehung zu ihrem Mann ist extrem intensiv, fast symbiotisch. 1928 wird ihre Tochter Iris geboren. In dieser Zeit intensiviert sie ihr Schreiben und beginnt erste Werke zu veröffentlichen, hauptsächlich Gedichte, Erzählungen und Romane. Als Hitlers Armee 1938 in Österreich einmarschiert, überlegt die Familie auszuwandern, entscheidet sich dann aber doch zu bleiben. Im Tagebuch schreibt sie, wie Judenverfolgung und die sogenannte Reichskristallnacht sie bedrücken.
Tage der tiefen Niedergeschlagenheit, Scham und Trauer. Es handelt sich um das eigene Volk und doch um die Unvollkommenheit alles Menschlichen schlechthin.
In der Zeit von Nationalsozialismus und Zweitem Weltkrieg entwickelt sich Marie-Louise Kaschnitz zur politisch bewussten Zeitgenossin. 1946 zieht sie mit ihrer Tochter an der Hand durch das von Bomben zerstörte Frankfurt. Schreibend versucht sie, ihre Trauer zu lindern. Bei aller Dunkelheit und Not vergisst die Dichterin die helle Seite des Lebens nicht. Den Mut, die Hoffnung, die Kraft zum Neuanfang. Ihr Blick auf die Welt umfasst die Gegensätze von Zerstörung und Unzerstörbarem, Schönheit und Schrecken, Leben und Tod. Für sie sind Mensch und Leben elend und herrlich zugleich, wie es in einem Gedicht aus dem Zyklus Beschwörung heißt.
Ich lag im Bunker mit vielen. Keiner kam zur Ruhe. Und eine Hand bestahl mich und die andere deckte mich zu. Und ich ging auf der Straße mit vielen, weil es wieder zu wandern hieß. Und eine Hand schob mir den Karren, während die andere mich stieß. Und ich wusste nicht zu sagen, wes Art mein Nächster war. Es war nach den alten Begriffen nicht mehr berechenbar. Und es war auch nicht mehr die Rede vom Wohlgefallen. Nur das elende, herrliche Leben war in uns allen.
Von Gott ist in ihren Gedichten zu dieser Zeit noch nicht die Rede. Auch sind ihre Verse noch in traditioneller Reimform verfasst. Beides sollte sich schon bald ändern. Zwischen 1947 und 1952 erscheinen 4 Lyrikbände, die Marie-Louise Kaschnitz zu einer der bekanntesten Schriftstellerinnen der Nachkriegszeit machen. Als sie 1951 auf einer Dichtertagung der Evangelischen Akademie Tutzing neue Gedichte vorträgt, sind viele Kolleginnen und Kollegen verstört und manche empört. Von Blasphemie und Gottlosigkeit ihrer Gedichte ist die Rede, die ein bisher kaum vorstellbares Gottesbild in den Raum stellen. Vom Rühmen Gottes, so wie es Rainer Maria Rilke und die christliche Lyrik verstanden, war in den Tutzinger Gedichten nicht mehr die Rede.
Das alte Gespräch mit Gott wird abgebrochen, ist so nicht mehr möglich. Denn die geschichtlichen Erfahrungen durch den Zweiten Weltkrieg, durch Auschwitz, durch die Katastrophen der Zerstörung unserer Städte, verlangt eine andere Wahrnehmung Gottes und auch eine andere Rede von Gott und zu Gott.
Karl Josef Kuschel hat sich intensiv mit Marie-Louise Kaschnitz auseinandergesetzt. Bis zum Jahr 2013 lehrte er Theologie des interreligiösen Dialogs an der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Tübingen.
Da ist ein Bruch, der ist unheilbar. Dieses Gottesbild ist das Gottesbild eines Sterbenden, der kommt uns abhanden. Oder noch schärfer gesagt, der zieht sich zurück. Das ist das Aufregende an diesen Texten, dass der Bruch in unserer Welterfahrung nicht vom Menschen herkommt, sondern von Gott selbst. Sie dreht die Perspektive um. Wie erfährt Gott denn uns? Und wie müssen wir uns darauf einstellen, dass Gott sich selbst verfremdet, dass die Fremdheit, in der er präsent ist, seine eigene ist?
Ein Gott, der fremd wird. Und trotzdem wendet sich Marie-Louise Kaschnitz an diesen Gott in einer Suchbewegung. Sie spricht ihn direkt an.
Wenn die Jünglinge auf ihren knatternden Rädern um Mitternacht durch die Straßen brausen, lächelst du. Lieber sind dir die donnernden Flugzeuge als Schwärme der weißen Tauben. Recht ist dir alles, was Aufbruch heißt. Die Bündel der Flüchtlinge sind deine Opfergaben. Die Schritte der Vertriebenen zählst du hinzu zu deinem Herzschlag. An den Abschieden trinkst du dich satt.
Das Knattern der Motorräder wird normalerweise im Sprachgebrauch sozusagen der angepassten und der traditionell frommen nicht mit Gott in Verbindung gebracht. Die ganze Welt der Technik wird ja ausgeklammert sozusagen als ein religionsfreier Raum. Auch dort, wo man Gott nicht vermutet, wo man ihn abwesend glaubt, dort ist er nach diesen Texten der Kaschnitz eben präsent, aber eben auf eine völlig unerwartete und bisher unerhörte Weise der Präsenz. Was sie ja meint, ist nicht, Gott rechtfertigt die ganzen Zerstörungen, aber umgekehrt, er ist auch in all den Abgründen, die die Menschen mit ihrer Schöpfung anstellen.
Was Marie-Louise Kaschnitz in den Tutzinger Gedichten ausdrückt, erscheint frommen Christen als ungeheuerlich. Sie entlässt Gott aus der ethischen Verantwortung für das Dunkle der Welt und überträgt die Verantwortung allein dem Menschen. Der Mensch müsse sich aufrichten und selber Verantwortung für sein Tun und Unterlassen übernehmen. Die Beziehung zwischen Mensch und Gott hat sich auch durch die rasanten Veränderungen der Lebenswelt gewandelt. Die Welt steht nach den Zerstörungen des Zweiten Weltkrieges im Zeichen eines Aufbruchs. Tempo, Lärm, Auflösung alles Bekannten. Und Gott, so scheint es Marie-Louise Kaschnitz, findet an diesen Brüchen sogar Gefallen.
Die Sprache, die einmal ausschwang, dich zu loben, zieht sich zusammen, singt nicht mehr in unserem Essigmund. Mit denen, die dich auf die alte Weise erkennen wollen, gehst du unsanft um. Denen, die anheben, von deiner Liebe zu reden, kehrst du das Wort im Mund um, lässt sie heulen wie Hunde in der Nacht. Dein Fernsein, deine Nähe, dein Zu-Ende-Sein, dein Anfang, deine Kälte, dein Feuer, deine Gleichgültigkeit, dein Zorn.
Marie-Louise Kaschnitz versteht ihre streitbaren Gedichte und das Auf-den-Kopf-Stellen der alten Gottesbilder nicht als Gottlosigkeit. Die Dichterin sieht sie als Ausdruck ihrer persönlichen Religiosität.
Ein Gleichgültiger schimpft nicht, hadert nicht, zweifelt nicht. Ich bin kein Atheist. Wo Welt ist, ist auch Gott. Kein besonders Lieber, aber einer, der sich beständig manifestiert. In jeder Zerstörung, in jeder Versöhnung. Wer die Sinnlosigkeit darzustellen vermeint, entdeckt vielleicht gerade in ihr wieder einen geheimen Sinn. Was uns ängstigt, muss zur Erscheinung kommen.
In dem Gedicht »Das alte Thema« scheint es, als tue Gott ihr Leid. Im Sinne mystischer Liebeserotik spricht sie ihn sogar als »mein armer Bräutigam« an. Die Dichterin trauert über das Schicksal Gottes und übt gleichzeitig scharfe Kritik an den Religionen.
Ab und zu, du, Gott, noch immer Unbekannter, berührst uns, wie der an der Decke der Sistina gemalte, den eben erst erschaffenen Adam, nur mit einem Finger. Da fliegen wir für diesen Augenblick dir im Konvoi, da nährst du uns von Kuppe zu Kuppe mit dem Mut deines Anfangs. Wir, aus demselben Stoff gemacht, wie du, noch ohne Blutgeruch und Brandgeruch, Schöpfer, Geschöpf. Wir flogen, liebten uns, uneingeschränkt, zum ersten, letzten Mal. Komm näher mir, mein armer Bräutigam, der nichts zustande gebracht in zwei Jahrtausenden, dem seine Wunden nicht fruchteten und die Dornenkrone nicht blüht.
Gott und der Mensch berühren sich sozusagen über die Fingerkuppe. Das wird gelobt als Mut deines Anfangs. Das war gewissermaßen noch ein reiner Akt der Feier des Lebens. Da war noch kein Blutgeruch, da war noch kein Brandgeruch. Das kommt erst dann durch den Streit der Religionen, durch die Religionsgeschichte hinein. Wird dieser schöne, reine Anfang sozusagen pervertiert, indem die Religionen sozusagen diesen Gott vereinnahmen und dann ihre schrecklich und Scheußlichkeiten daraus machen.
Mitte der 50er Jahre entsteht etwas Neues in ihren Gedichten. Die frühere Schärfe und Gnadenlosigkeit mischt sich zunehmend mit Sehnsuchts- und Hoffnungsbildern. Besonders erstaunlich ihre aufkeimende Gewissheit eines Lebens nach dem Tode.
Und das hat mit radikal neuen Erfahrungen in ihrem Leben zu tun. 1956 erkrankte der von ihr sehr geliebte Ehepartner, ein Archäologe, mit dem sie ja zusammen in Rom war, Direktor des Deutschen Archäologischen Instituts in Rom, Guido von Kaschnitz-Weinberg, an Gehirntumor erkrankt, 2 Jahre später gestorben. Und noch weitere schreckliche Krebstodesfälle in ihrer Familie hat sie zu neuen Erfahrungen geführt. Was sie ja dann in diesen Auferstehungs- oder Leben nach dem Tod Gedichten versprachlicht.
Der Tod ihres Mannes Guido stürzt die Dichterin in eine tiefe Depression. Ein Leben ohne ihren geliebten Mann erscheint ihr sinnlos. Marie-Louise Kaschnitz spricht von einer schmerzhaften Spannung zwischen Todessehnsucht und Lebenswillen. Nur mühsam findet sie ins Leben zurück. Die ersten Auferstehungs- oder Leben-nach-dem-Tod-Gedichte entstehen.
Die Mutigen wissen, dass sie nicht auferstehen, dass kein Fleisch um sie wächst am jüngsten Morgen, dass sie nichts mehr erinnern, niemandem wieder begegnen, dass nichts ihrer wartet, keine Seligkeit, keine Folter. Ich bin nicht mutig.
Mutig sind eben die Aufklärer, die es wagen zu sagen, mit dem Tod ist alles aus. Man ist dann stolz auf seine Aufgeklärtheit, auf seine Rationalität und verbietet sich sozusagen jeden Trost. Das nennt sie mutig, aber dieses Wort mutig wird ja ironisiert. All die, die nichts erwarten, werden als mutig hingestellt, sie aber nicht, denn sie erwartet noch etwas. Und indirekt ist damit ja auch zum Ausdruck gebracht, wer ist denn mutiger? Wer ist denn mutiger? Der alles leugnet, unter Berufung auf Vernunft und Rationalität, oder wer zu hoffen wagt?
In den 1960er Jahren findet Marie-Louise Kaschnitz langsam zurück in die Welt. Sie veröffentlicht bis zu ihrem Tod hunderte von Erzählungen, Hörspiele, Essays und mehr als 10 Gedichtbände. Die Dichterin mischt sich in Gesellschaft und Politik ein. Ihr Schreibstil verknappt sich, der Tonfall wird spröder. Sie ist eng verbunden mit Dichtern wie Ingeborg Bachmann, Peter Huchel und dem Philosophen Theodor W. Adorno. Ende September 1974 erkrankt Marie-Louise Kaschnitz auf einer Urlaubsreise nach Italien. Die noch im Alter begeisterte Schwimmerin hatte sich im Meer vor dem Küstenort Porto Ercole erkältet. Sie wird mit Verdacht auf Lungenentzündung nach Rom in die Clinica de Spirito Santo gebracht. Dort stirbt sie am 10. Oktober 1974 mit 73 Jahren.
Diese 3 Tage, vom Tod bis zum Grabe, wie frei werd ich sein, hierhin und dorthin schweifen, zu den alten Orten der Freunde. Denn ein Totenbett ist ein Totenbett, mehr nicht. Ein Freudensprung will ich tun am Ende, hinab, hinauf, leicht wie der Geist der Rose. Behaltet im Ohr die Brandung, irgendeine Mediterrane, die Felsenufer, jauchzend und donnernd, hinab, hinauf.
Mitten am Tage auferstehen. Die Schriftstellerin Marie-Louise Kaschnitz. Eine Sendung von Burkhard Reinhardt. Es sprachen Anja Leis und Bernd Rehäuser. Ton und Technik Oliver Dannert. Regie Burkhard Reinhardt. Redaktion Andreas Mein. Produktion Deutschlandfunk 2022.